Ich lese den heutigen Predigttext aus 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 12 und 23 bis 25 aus der Lutherübersetzung von 2017. Da geht es um die Zungenrede und prophetische Rede. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten. Es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Amen.
Ich bete. Wir danken dir für dein Wort, guter Gott. Danken dir, dass wir in einer Zeit leben und in so großem Wohlstand, dass wir alle dieses Buch nicht nur einmal, sondern in vielen unterschiedlichen Übersetzungen in unseren Bücherregalen stehen haben können, darin lesen können, darin studieren. Aber das Allerbeste, und das ist unabhängig davon, dass dieses dein Wort uns immer wieder zum lebendigen Wort werden will, dass du das durch deinen guten Geist wirkst. Und das erbitten wir auch jetzt, dass du redest, dass du zu jedem Einzelnen so redest, wie es für ihn, für sie gerade gut und richtig ist. Und so hilfst du uns, zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, gegen Ende meines Studiums an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal nahm ich an einem Seminar zum Thema Kirche und Freikirchen und im nächsten Semester Freikirchen und Sekten teil. Und dabei besuchten wir eine ganze Reihe von Gottesdiensten, einen zum Beispiel in einer freien Pfingstgemeinde. Dort wurde zum freien Gebet in einer Gebetsgemeinschaft eingeladen. Das kannte ich als Baptist natürlich. Doch was dann geschah, das kannte ich nicht. Sehr viele begannen gleichzeitig ihre Stimme zu erheben. Ihr merkt an dieser Formulierung, dass noch etwas anders war als das, was ich kannte. Denn die Beter sprachen nicht in Deutsch, sondern zum Teil in unverständlichen Lauten, zum Teil in einer Art Singsang, und andere benutzten Wörter bekannter oder auch nicht so sehr bekannter Sprachen, aber so, was man daraus ernehmen konnte, letztlich unzusammenhängend, man könnte auch sagen, sinnlos. Diese Gebetszeit dauerte sicher 10 Minuten oder mehr. Und in dieser Zeit kamen einige Beter immer mehr in Fahrt. Sie gerieten so quasi in Ekstase. Doch dann stand der Leiter der Versammlung auf und sprach noch lauter als alle anderen. Mit so einem Mikro ist das ja auch relativ einfach. Und wie auf einen Schlag waren alle anderen ruhig. Und er schloss mit ebenfalls unverständlichen Lauten diese Zeit ab und endete mit einem verständlichen Amen. Zungenrede war mir nicht unbekannt. Sie wurde in unseren Gemeinden im Gottesdienst nicht praktiziert, aber ich wusste von einigen in unserer Gemeinde, die diese Gabe hatten und die auch zumindest gelegentlich in kleineren Gruppen, in Hauskreisen oder Ähnlichen auch sie nutzten. 2, 3 Jahre später machte ich eine völlig andere Erfahrung. Wir hatten am altehrwürdigen theologischen Seminar in Hamburg-Horn wöchentlich ein Gebetstreffen. Und bei einem fragte während dieses Gebets einer meiner Mitstudenten, ebenso wie ich im Kandidatenjahr, ob wir etwas dagegen hätten, wenn er in Sprachen sänge. Hatten wir nicht. Es war genauso unverständlich wie die Gebete in dem Pfingstgottesdienst. Und im Anschluss gab es auch keine Übersetzung oder Auslegung. Und doch, es war anders. Es klang wunderschön. Es schuf eine unbeschreibliche, friedvolle Atmosphäre. Es hatte mein Herz berührt. Da war Liebe zu spüren gewesen. Sie schwang mit in dieser Art. Und sie war auch schon da gewesen, alleine in der Frage des Beters, ob wir damit einverstanden wären, wenn er denn jetzt so bete und sänge. Liebe und Prophetie. Für Paulus sind das 2 wesentliche Auswirkungen oder Gaben des Heiligen Geistes. Und die Liebe ist die größte unter ihnen, den Gaben und Wirkungen des Geistes Gottes. Größer eben noch als Glaube und Hoffnung. So endet ja das 13. Kapitel, also das direkt vor unserem Predigttext. Und die Liebe, sie entfaltet sich, so können wir im Galaterbrief lesen, sie entfaltet sich in der Frucht des Geistes, also in Freude und Friede, in Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und die Fähigkeiten, die Gottes Geist weckt oder schenkt, die sollten wir keinesfalls verachten. Wir sollten vielmehr, und das betont Paulus ja sehr ausdrücklich immer wieder in diesen Kapiteln 12 und 14, wir sollten wirklich um sie eifern, sie inständig erbitten. Doch die Liebe, auch das schreibt er sehr eindrücklich und ausdrücklich, ist ein noch besserer Weg. So endet er ja in Kapitel 12. Und entfaltet das dann in Kapitel 13, den sogenannten Hohnlied der Liebe. Ohne Liebe, so kann man diese Aussagen schlicht und einfach zusammenfassen, ohne Liebe ist alles nichts. Liebe und Prophetie, sie gehören eng zusammen. Ja, die Liebe und alle Geistesgaben sind letztlich ja nicht zu trennen, denn sie sind uns doch aus Liebe gegeben. In ihnen entfaltet sich die Liebe Gottes zu uns Menschen. Er möchte uns helfen, unseren Glauben zu gestalten. Er möchte, dass der Glaube immer wieder gestärkt und das Glauben auch immer wieder geweckt wird. Er möchte, dass wir als Christinnen und Christen in einer Gemeinschaft verbindlich miteinander leben, anders leben, als es in menschlichen Gemeinschaften aus eigenen Kräften sonst möglich ist. Und dazu gibt er eben die Gaben, die diese Gemeinschaft beleben. Gottes Geist macht Menschen zu Aposteln, Propheten, Lehrern, Hirten und Evangelisten. Gottes Geist lässt Menschen andere heilen, andere trösten, ihnen helfen. Gottes Geist ermöglicht es Menschen, anderen zu dienen, wie Christus gedient hat. Und so zu glauben, dass andere mitgerissen werden von diesem Glauben. Gottes Geist macht Menschen möglich, was unmöglich erscheint. Wir merken, es geht dabei immer um andere Menschen, für die wir etwas tun können. Es geht immer darum, dass wir füreinander, einer für den anderen etwas tun. Und dass wir miteinander leben, dass unsere Gemeinschaft belebt und gestärkt wird. Es geht darum, dass die lebensspendende, lebensverändernde Kraft des auferstandenen Jesus Christus für Menschen, natürlich auch für uns, erfahrbar wird. Kennt ihr die kleinen Propheten? Nein, ich frage euch jetzt nicht, ob ihr sie aufzählen könnt. Die stehen am Ende des Alten Testaments, aber die meine ich gar nicht. Inge Seide weiß, wen ich meine. Ne? Das sind die kleinen Propheten auf einem gut gedeckten Tisch. Die kleinen Löffel, die uns darauf hinweisen, boah, es gibt noch einen Nachtisch. Und das ist für manchen ja die Krönung eines guten Essens. Ausdruck von Liebe. Denn Liebe begeht ja bekanntlich durch den Magen. Aber so wie diese kleinen Propheten, daher haben sie ihren Namen, wird eben Prophetie meist verstanden als Ankündigung für die Zukunft. Und natürlich, die alttestamentlichen Propheten haben auch oft Gericht oder Heil, also etwas Zukünftiges angekündigt. Aber es ging dabei immer um die Gegenwart und ein Stück auch immer um die nahe Vergangenheit und um die ganz nahe Zukunft. Denn die Propheten zeigten den Menschen auf, wo sie sich gegen Gott gestellt hatten, wo sie anderen Menschen gegen Gottes erklärten Willen Unrecht zufügten und sagten eben dann, dass dies in der Zukunft Folgen haben wird. Und das sollte letztlich dazu führen, dass in der Gegenwart jetzt eine Umkehr erfolgt, dass Menschen ihre Fehler einsehen und sie beginnen, anders zu leben. Oder die Propheten wiesen hin auf von Einzelnen oder einer Gruppe erlittenes Unrecht, das wieder gut gemacht werden wird. Und dass sie, die eben Unrecht erfahren haben oder erfahren, deshalb jetzt nicht aufgeben. Vor allem auch die Hoffnung nicht aufgeben sollen. Und dass sie nicht von ihrer bisherigen Treue zu Gott abweichen sollen, sondern dass sie eben die Hoffnung behalten und dass sie ermutigt werden. Das war das Ziel dieser prophetischen Rede. Alttestamentliche und wohl auch neutestamentliche Propheten, von denen Paulus hier spricht, sie deckten also auf, was im Leben von Menschen nicht gut lief. Sie gaben Hinweise darauf, wie Gemeinde oder auch einzelne Menschen besser im Sinne Gottes leben können. Sie gaben Hinweise darauf, was für die Gemeinde dran war. Das Volk Israel und die Gemeinde Jesu, sie wurden durch die Worte der Propheten, so schreibt es Paulus hier, erbaut, ermahnt und getröstet. Und das geschieht heute noch in gleicher Weise. Gottes Geist hat doch nicht den Dienst eingestellt, irgendwann nach Pfingsten. So haben Ausleger, weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, leider immer wieder gesagt, irgendwann nach der ersten Generation der Christen wäre sozusagen diese ganz besonderen Gaben des Geistes nicht mehr vorhanden. Nein, seitdem Christus auferstanden ist, seit Pfingsten leben wir doch in einer neuen Zeit, in der Endzeit. Seitdem leben wir doch in den letzten Tagen und in der ständigen Erwartung, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wir warten ausgestattet mit dem Heiligen Geist als dem Angeld dieser zukünftigen und endgültig für alle sichtbaren Herrschaft Gottes. Gott nimmt uns doch dieses Angeld, diesen Vorschuss nicht weg. Wir können ihn allenfalls selbst blockieren, abweisen, doch Gott bringt sich auch dann, selbst dann immer wieder zu Gehör, lässt sich erfahren, wirkt hinein in unser Leben. Prophetie hat viele Facetten. Denken wir an die Geschichte von Hananias und Sapphira. Sie haben so getan, als ob sie den kompletten Erlös vom Verkauf ihres Ackers der Gemeinde zur Verfügung gestellt hätten. Petrus deckt das auf. Und das war kein investigativer Journalismus oder gute Menschenkenntnis, sondern er hatte einen prophetischen Eindruck von Gott bekommen, was da los ist, und hat es ihnen beiden auf den Kopf zugesagt. Und oftmals geschieht Prophetie auch in, mit und unter der Predigt. Diese überraschende Erfahrung habe ich immer wieder machen dürfen, darf sie immer wieder machen, dass Menschen nach einem Gottesdienst oder auch in der kommenden Woche zu mir kommen oder anrufen und sagen, woher wusstest du das? Was? Ja, ja, du hast doch von mir geredet am letzten Sonntag. Ich wusste nichts. Und in meiner letzten Gemeinde haben wir ein eindrückliches Beispiel der prophetischen Gabe von Menschen in einer Gemeinde erlebt. Wir wollten das Nachbargrundstück ersteigern. Das gehörte der Deutschen Bundesbahn und die hat so ein, ich finde, etwas merkwürdiges Bieterverfahren. Zunächst mal konnte also jeder, der dieses Grundstück haben wollte, ein Angebot einreichen. Und dann wurde nach einem gewissen Zeitraum allen, die ein Gebot eingereicht hatten, bekannt gemacht, dass man eben nicht als Einziger was geboten hatte. Und dabei wurde dann auch so in einem Nebensatz anklingen gelassen, dass man auch nicht unbedingt das höchste Gebot hatte eingereicht. Und jeder konnte jetzt noch einmal neu bieten, also sein Gebot erhöhen oder es auch belassen, wie er denn konnte oder wollte. Nun ist eine Gemeinde ja nicht so reich, dass sie sagen kann, pff, wir wollen das unbedingt haben, also gehen wir mal richtig hoch. Man will ja auch nicht zu viel Verlust machen. Also was sollten wir jetzt tun? Wie viel sollten wir bieten? Und wir haben natürlich gebetet darum. Und dann haben tatsächlich drei Gemeindemitglieder eine Zahl bekommen. Und sie war die gleiche. Und wir haben das geboten. Und wir haben dann irgendwann nach dem Bieterverfahren erfahren, dass wir 3.000 D-Mark mehr geboten hatten als der Nächste. Und es ging immerhin um eine Kaufsumme von 300.000 D-Mark, über 300.000 D-Mark. Ihr könnt euch vorstellen, dass das für die Gemeinde eine ungeheure Ermutigung gewesen ist und ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir tatsächlich bauen sollen, weil das war für viele dann durchaus auch eine Frage. Die Frage eben, die dann immer im Raum steht. Der Herr kommt bald wieder und sollten wir das Geld nicht lieber für die Armen verwenden und, und. Aber so waren Dinge geklärt und im weiteren Verlauf sind wir so gut unterwegs gewesen. Keine Unfälle beim Bau. Die Gemeinde war eins, wie der Bau aussehen soll und was da alles rein soll und was nicht rein soll. Und es war schon eigentlich ein deutliches Zeichen, das sicherlich durch dieses Einstiegsereignis auch bekräftigt und ermöglicht worden ist. Und schließlich ein letztes. Prophetie ist auch ein Element der Seelsorge. Menschen können von den erhellenden und aufdeckenden Worten eines anderen zurechtgebracht werden. Sie können erkennen, wo sie schuldig geworden sind. Sie können erkennen, was sie runterzieht, was sie depressiv macht und können so auch Wege finden, da rauszukommen. Menschen können so auch entdecken, welcher der nächste Schritt im Glauben ist. Und bei alledem ist der Verstand nicht ausgeschaltet. Gottes Geist überkommt uns doch nicht und legt den Schalter um, so dass wir nicht mehr denken können und er jetzt sozusagen für uns denkt. Nein, er bedient sich unseres Verstandes, er kommuniziert. Sein Geist, so schreibt es Paulus einmal, kommuniziert mit unserem Geist. So haben schon die alttestamentlichen Propheten politische Ränke durchschaut und aufgedeckt, wie eben auch durchaus genauso persönliche Nöte und Probleme einzelner, meist mächtiger Männer. Ein schönes Beispiel dafür ist die Geschichte von David, der von seinem Propheten Nathan überführt wird, seines Ehebruchs mit Bathseba, mittels einer Geschichte, die Nathan ihm erzählt und mit der er David einen Spiegel vorhält. Und so konnte David zugeben, was er getan hat, ohne das Gesicht zu verlieren. So hilft Gottes Geist zurecht. Liebe ist das Wesen seines Wirkens, weil es das Wesen Gottes ist. Und deshalb sollen wir uns um die Gaben des Heiligen Geistes bemühen, sie eifrig von Gott erbitten und sie dann fröhlich im Gemeindealltag einbringen. So wird die gute Nachricht von Jesus Christus immer wieder neu sichtbar und hörbar.